Schön, dass ihr da seid. Heute wäre man, glaube ich, gerne im Bett geblieben. Oder? War so richtig schön kühl. Ja. Nochmal auf die andere Seite legen. Decke über den Kopf. Das hätte wahrscheinlich, ich glaube, hätte mir auch gefallen heute Morgen. Ja. Schön. Schön, dass wir hier so zusammen sein können. Wir schließen heute eine Predigtserie mit dem Thema Victorious ab. Also wenn du heute Morgen dein Bett besiegt hast, gehörst du schon zu dieser Siegerseite. Vielleicht hast du andere Dinge besiegt, dass du hier bist. Vielleicht auch hier, willkommen bei euch im Livestream. Weiß nicht, wie es euch geht. Wir alle, wir kämpfen immer wieder mit Dingen in unserem Leben. Ich kämpfe oft mit mir selber. Dann kämpfe ich mit Umständen. Ich kämpfe mit Gedanken. Ich kämpfe mit Gefühlen. Und dann steht da einer und sagt, ich bin der Sieger. Ja. Momentan ist ja die Weltmeisterschaft in der Leichtathletik, ich weiß nicht, ob ihr es so mitbekommt, Leute wollen siegen, sie geben alles, sie trainieren hart, hart, hart und dann plötzlich knackt der Fuß um eine Verletzung und alle Arbeit von 1, 2, 3 Jahren, du kannst in dem Moment nicht siegen. Die Deutschen haben gerade noch keine Medaille, heute entscheidet sich im Zehnkampf, ob da vielleicht noch was möglich ist. Wie schön zu wissen, dass es einen Sieger gibt, der den Sieg schon errungen hat, oder nicht? Dass ich es gar nicht mehr bringen muss. Das begeistert mich oft. Ich muss es nicht bringen. Der andere hat es gebracht. Einer sagte, es ist vollbracht. Ja, und ich bete, dass wir heute miteinander, ja, dass heute nochmal ein Impuls ausgeht, ja, auch von diesem Gottesdienst, der uns ein Stück weiter hineinbringt in ein Leben aus seiner Kraft. Als Paulus den Epheserbrief schrieb, und wir gehen jetzt gleich rein, wir schauen heute den Helm und das Schwert an, als Teile dieser Waffenrüstung und beenden das Thema letzten Endes. Also wir machen immer so Monatsserien, damit ist die Monatsserie dann beendet, von dieser Waffenrüstung. Als Paulus diesen Epheserbrief schrieb, sah er war im Gefängnis. Und ich bin überzeugt, er sah vor sich römische Legionäre, vielleicht auch so wie den auf diesem Bild, den ihr jetzt seht. Er sah die vor seinem Zimmer patrouillieren und stehen. Ja, mit ihrer Bewaffnung, mit ihrer Rüstung waren die standen da. Das waren Leute, das war ihr Beruf, Soldat zu sein. Und er sah sie wahrscheinlich lange und immer wieder. Und er sah sie vor dem Haus vorbeigehen. Er war praktisch ja auch in einer Kaserne untergebracht. Das heißt, da waren Soldaten über Soldaten. Und irgendwann dämmert es ihm. Ja, und er denkt, Mensch, eigentlich diesen Schutz, den diese Soldaten haben, den haben wir Christen auch. Und er denkt jetzt nicht an sich, vielleicht hat er vorher an sich gedacht und es für sich selber durchbuchstabiert und selber erkannt, welches Heil er in Gott hat, wie treu er ist, dass Gott doch den Frieden bringt und all diese Dinge. Aber dann denkt er an die Gemeinde und er schaut von sich im Gefängnis unter Ketten weg und schaut auf die Gemeinde und schreibt ihr diesen Epheserbrief. Wow. Fritz Rienecker, Theologe, Publizist, Pastor, Theologe, er hat die Wuppertaler Studienbibel gegründet, begründet, vielleicht kennt ihr die, oder auch das Lexikon zur Bibel, ein ganz starkes Lexikon zur Bibel von ihm, Fritz Rienecker, ein starker Typ. Er schrieb, Paulus hatte einzig und allein in seinem Kommentar zum Epheserbrief, Paulus hatte einzig und allein das Ziel, der Gemeinde zu dienen. Das war sein Leben. Er wollte die Gemeinde stark machen. Er wollte, dass sie stark wird im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das war sein Ziel. Das war seine Mission, schreibt Rienecker, und ich glaube das. Wenn du die Briefe von Paulus liest, dann siehst du, wie sein Herz schlägt für Gemeinde. Und wie es durch seine Briefe durchgeht, er will die Christen stark machen, weil er natürlich auch sieht, in welchen Schwierigkeiten sie zu leben haben. Und sie waren in der Zeit schon schwierig. Und das ist heute auch nicht weniger schwierig, anders schwierig wahrscheinlich, aber kann auch nicht sagen, mehr schwierig. Die Zeiten damals waren extrem schwierig. Unterschiedliche Götter, Christen wurden verfolgt. Sie wurden missachtet, sie durften sie oft nicht treffen, sie wurden gefangen genommen. Paulus war ja selber einer, der die Christen gejagt hat, sie ins Gefängnis gebracht hat. Von daher waren die Zeiten noch besser, wie wir sie jetzt gerade haben, wesentlich besser. Und jetzt schreibt er ihnen diesen Epheserbrief. Und wir schauen rein in das 6. Kapitel, den Vers 17. Er schreibt jetzt, setzt den Helm der Rettung auf, greift zu dem Schwert das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Diesen Vers wollen wir anschauen miteinander. Und ich werde ihn natürlich in Zusammenhang bringen mit anderen Bibelstellen, weil, weißt du, die Bibel erklärt sich selber. Ja, wenn du einen Vers hast, eine Wahrheit, aber du siehst die nicht immer wieder, mindestens dreimal, sagt man uns Theologen, immer wieder aufleuchten und sich bestätigen, dann bau da drauf keine Lehre. Aber diese Begriffe, auch Helm, Schwert, die kommen durch, die kommen immer wieder. Ja, es wird klar, was Gott meint, wenn man auch andere, wenn man den Text zusammenhängt, wenn man andere Texte dazu liest. Noch eine Sache will ich nennen an der Stelle. Daniel hat vor 14 Tagen hier eine Predigt gehalten zu dieser Waffenrüstung. Ich saß dort unten und ich sagte, ich habe sowas Gutes noch nie gehört über die Waffenrüstung. Also wenn ihr jetzt nicht da wart, wenn ihr die Serie nicht ganz mitbekommen habt, ihr könnt sie nachhören, aber wer diese Predigt von ihm nicht gehört hat, ich lade euch ganz herzlich ein, ich bitte euch eigentlich, hört sie euch an. Ja. Ich baue da ein Stück jetzt auch drauf auf, aber dieses Fundament, das er da gelegt hat, das war schon phänomenal, absolut stark. Was für ein Vorrecht, dass wir hier auch immer wieder so Leute haben, die das Wort Gottes tief und praktisch und nah und kompetent weiterbringen. Wir gehen also jetzt rein in den Helm des Heils. Und dieser Helm des Heils, von dem wir ja gerade gelesen haben, setzt den Helm der Rettung auf. Dieser Helm hat, das ist ein Legionärshelm. Die Anführer, die hatten oben noch so eine rote Bürste drauf, die Hauptmänner, dass man sie dann sah, okay, da ist der Boss, da müssen wir lang. Aber das war der normale Legionärshelm, den Paulus wahrscheinlich so vor seinen Augen hat. Diesen Helm trugen die Soldaten, die bei ihm vor dem Zimmer waren. Dieser Helm war eigentlich, ja, eigentlich ist ein blödes Wort, aber man schreibt, Ausleger schreiben, dieser Helm war das kostbarste Teil der Rüstung. Es war am aufwendigsten gefertigt. Man musste diesen Stahl, dieses Eisen, was man immer benutzt hat, dieses Blech, man musste es praktisch rund kriegen. Ja? Und etwas rund zu kriegen ist relativ schwierig, auch heute noch schwierig. Runde Formen beim Automobil sind die schwierigsten herzustellen. Die Kanten sind einfacher, das kannst du brechen. Ein Schwert wird immer wieder gebrochen, immer wieder gefaltet. Auch das ist ein sehr kostbares Teil. Aber der Helm war das kostbarste Teil der Ausrüstung. Der Helm des Heils, so beschreibt ihn Paulus. Er sagt, dieser Helm ist vergleichbar mit dem Heil, das wir haben. Heil, dort steht dieses Wort Soterios, rettend, heilbringend, von Sozo, retten. Ein Helm der Rettung. Ein Helm des Heils. Titus schreibt im 2. Kapitel, im 11. Vers, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Dieser Helm steht für die Gnade Gottes, die grundsätzlich allen Menschen, die ihn nehmen, Rettung bringt. Also erstens, es gibt einen Helm, es gibt Rettung, es gibt eine Gnade, die dir und mir Rettung bringt. Und ja, manche Ausleger sagen, das ist die Rettung auch in ganz konkreten Situationen. Stell dir vor, du bist in einer schwierigen Situation. Ich habe gerade jemand vor mir, der muss eine Wohnung hinkriegen, die muss fertig werden, weil er da einziehen muss. Und ihr wisst es, wie es mit Wohnungen ist, da kommt immer mehr zusammen und irgendwann stehst du da an der Wand und weißt gar nicht, wie soll es jetzt weitergehen. Dann darf ich wissen, auch in der Situation ist Gott meine Rettung. Er wird mich aus jeder Situation retten, das heißt in allem. Damit setze ich ihn praktisch auf. Ich vertraue Gott, ich komme zu ihm und sage, Gott, ich vertraue dir, du siehst meine auswegslose Situation. Ich vertraue dir und ich nehme jetzt dein rettendes Handeln an. Das steckt da drin in diesem Helm. Aber es geht über diese momentane Hilfe im ganz aktuellen Fall drüber raus. Es ist die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Hebräerbrief schreibt dazu, Hebräerbrief 5, Kapitel, Vers 9, doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie ihr ewiges Heil. Auch dafür steht dieser Helm. Er steht, wenn du Jesus angenommen hast, wenn du mit ihm im Bund bist, steht dieser Helm für dein ewiges Heil. Und Gott bietet ihn jedem Menschen an. Es ist für jeden Menschen, wenn du jetzt zuhörst vielleicht gerade am Livestream und du kennst Jesus nicht, hey, ich habe den hier so aufgebaut, schau ihn dir ruhig an, die Predigt über. Dieser Helm schützt dich. Dieser Helm steht für dein Heil und zwar in Ewigkeit. Der Mensch muss nicht verloren gehen. Auf uns Menschen wartet eine Ewigkeit, ein ewiges Zuhause. Ich meine, wir spüren doch alle, dass wir hier nicht zu Hause sind, oder? Wir spüren es. Gott hat jedem von uns so eine Ewigkeit, eine Sensibilität, einen Geschmack von Ewigkeit ins Herz gelegt. Die ist in uns, die spüren wir alle. Und dieser Helm sagt, und dieses Wissen, dass ich dieses Heil habe, und das geht es, ist wie ein Helm. Es schützt meine Gedanken. Der Helm schützt die Gedanken. Kämpfst du auch mal mit Gedanken? Aus dir wird doch nie was. Du bist ein Versager. Du wirst den Druck dieser Welt nie standhalten. Ewiges Leben, komm, pfeif doch drauf. Wer sagt denn sowas? Glaubst du wirklich, dass ein Mensch weiterlebt? Wir sterben, wir kommen ins Grab und dann ist Ende. Gelände. Diese Gedanken, ja, Paulus vergleicht sie mit Pfeilen, die der Böse schießt. Mit diesen Gedanken haben wir alle, oder vielleicht hast du ganz andere, mit so Gedanken, du bist doch eh nicht gut genug, du schaffst es eh nicht, die kenne ich. Und jetzt habe ich so ein, ja, und Paulus vergleicht es wie ein Schutzstück. Ich setze mir diesen Helm auf. Und dann kommt der Gedanke geflogen und er kommt vielleicht durch mein Schild sogar durch. Ich habe den Schild des Glaubens nicht weit oben, aber trotzdem, ich habe den Helm noch auf. Genial. Und er schützt ja auch mein wertvollstes Stück, mein Kopf. Was mache ich ohne Kopf? Ich sage mir mal, Ralf, warum machst du deinen Kopf, damit es nicht reinregnet, sage ich mal so im Spaß zu mir, weil ich manche Dinge einfach vergesse. Aber in unserem Kopf sitzt unser Denken, unser ganzes Denken wird geschützt, soll geschützt werden durch den Helm des Heils. Wenn ich weiß und ich weiß und ich weiß, dass ich letzten Endes im Himmel zu Hause bin und Jesus den Weg schon dorthin bereitet hat, Jesus schon gesiegt hat und ich nichts mehr dazu tun muss, außer möglichst nah bei ihm zu bleiben, dann gibt es Kraft, oder? Dann ist es wie ein Helm. Es ist wie ein Schutz. Und ich meine, ein Soldat schläft nicht mit dem Helm. Ja, jetzt muss man was sagen. Also ich muss nicht den ganzen Tag mit der Schutzrüstung durch die Gegend laufen. Aber es ist gut zu wissen, wenn schwierige Zeiten noch kommen, dass da ein Helm ist. Und spätestens dann, wenn ein Soldat weiß, jetzt wird es ernst, heute wird ein ganz, ganz schwieriger Tag, dann wird der Soldat seinen Helm nehmen und seine Rüstung anziehen und dann geschützt und gewappnet in den Tag reingehen. Den Helm des Heils. Den Helm zu wissen, ich bin jetzt schon ein Bürger des Himmels. Weißt du, ihr seht mich jetzt hier. Ich bin deutscher Staatsbürger, aber ich habe noch eine zweite Staatsbürgerschaft. Ich bin Bürger des Himmels, des Reiches Gottes. Und weißt du, dieses Reich kann mir niemand mehr nehmen. Da bin ich hineingeboren, weil Gott mir meine Schuld vergeben hat und ich ihn eingeladen habe in mein Herzen. Er hat mich hinein adoptiert in eine himmlische Familie. Ich habe jetzt schon einen Platz im Himmel. Da steht mein Name drauf. Aus meinem Verdienst? Nein, es ist Gnade. Es ist ein unverdientes, kostenloses Geschenk. Ihr Lieben, ich finde, das ist die genialste Botschaft, die man auf dieser Erde sagen kann, oder? Wenn sie jemand hier zum ersten Mal hört, es ist die genialste Botschaft. Gott bereitet dir einen Platz im Himmel. Durch sein Leiden hat er uns gerettet. Und Menschen, die ihm gehorsam sind, die mit an ihn glauben, ja, Gott kennt eben dieses Wort Glaubensgehorsam. Das steckt ganz, ich kann nicht sagen, Jesus, ich glaube an dich, aber was du mir sagst, das geht mich gar nichts an. Das ist nicht Glaube. Menschen, die vertrauen und glauben, dass Jesus Gott und König ist, die gehen rein in sein Wort, da kommen wir jetzt gleich drauf. Sie graben, sie wollen rausfinden, Jesus, was ist denn dein Wille? Wie willst du mich denn führen? Ja, und diese Menschen, ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Hey, sag doch mal deinem Nachbarn, wenn du ein Himmelsbürger bist, ich bin ein Himmelsbürger. Oder eine Himmelsbürgerin. Oh, ich bin ein Bürger des Reiches Gottes. Richtet es nicht auf? Gibt es nicht Kraft? Ich bin ein Bürger des Reiches Gottes. Jetzt gehen wir zu dem Schwert. Wir schauen als zweites das Schwert an. Das Schwert des Geistes. Und der Text heißt, das Schwert, das der Heilige Geist euch gibt, dieses Schwert ist das Wort Gottes. Elberfeld übersetzt, das Schwert des Geistes, welches ist Gottes Wort. Es gibt also jetzt einen Ausrüstungsgegenstand, den Gott uns gibt. Und Paulus sieht das Schwert dieses Soldaten an seiner Seite. Und er sagt, Mensch, ist ganz klar, das Schwert steht für Gottes Wort. Erster Korintherbrief, 2. Kapitel, Vers 12 und 13. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Also der Geist Gottes zeigt uns die Geschenke des Himmels. Der Geist Gottes offenbart uns eigentlich unseren Reichtum. Du wirst den Helm des Heils nur richtig verstehen können, wenn Gottes Geist ihn uns immer tiefer zeigt. Und beim Schwert ist jetzt genau dasselbe. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, also von dem, was Gott geschenkt hat. Wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Also wir sehen hier den Fakt, dass Gottes Geist Menschen Worte gibt. Und diese Worte werden ausgesprochen. Hier erklären sie die Zusammenhänge des Reiches Gottes. Aber es gibt auch andere Worte. Man kann sie auch anders einsetzen. Kennt ihr den Begriff, seine Zunge ist wie ein scharfes Schwert? Oder die Worte stechen wie Messer? Meuchelmörder gab es früher Plakate, weil Menschen hinterrücks gesprochen haben und dann hinterrücks mit Worten eigentlich den Ruf des anderen kaputt gemacht haben. Also wir kennen das, Worte, sie können spitz und stechend sein. Und dieser Zusammenhang, den haben wir in diesem Schwert des Geistes vor uns. Und jetzt sind es Worte, die Gottes Geist gibt. Gottes Geist lässt uns Worte der Bibel aufleuchten und plötzlich werden die in uns lebendig und jetzt haben wir die Möglichkeit, sie auszusprechen. Ich habe den ersten Kontakt, den für mich einen stärkeren Kontakt damit gemacht, in meiner Zeit als Pastor in Sigmaringen. Dort war über der Gemeinde eine ganz starke Unfreiheit und ich ging in dem Gebetsspaziergang spazieren und ich sah plötzlich, wie aus dem Himmel so ein Schwert runterkommt vor mir ist und wie Gott es mir anbietet. Und er gab mir ein Wort, es ist das Schwert der Freiheit. Und ich habe dann begonnen, Freiheit auszusprechen, immer wieder Freiheit. Ich segne die Gemeinde mit Freiheit. Und jedes Aussprechen war für mich wie so ein Schwerthieb. Immer wieder rein, immer wieder, immer und immer wieder in meinem Gebet für Freiheit gebetet. Freiheit im Geist, Freiheit, damit Menschen zum Atmen kommen, Freiheit, damit Glaubenswahrheiten aufbrechen können, Freiheit immer wieder. Und ich habe die Veränderung erlebt in Sigmaringen. Ich habe die erlebt, wie plötzlich immer mehr, wie es immer freier geworden ist. Wenn ich an Esslingen denke, habe ich drei Worte jetzt gerade. Ich weiß nicht, welche Worte dir geben, aber mir hat Gott drei Worte gegeben. Ich bete immer wieder über Esslingen. Ich bete Rettung. Rettung, Heilung und Befreiung bete ich über Esslingen aus. Gott, rette Menschen. Wir gehen jetzt im September on the move. Wir gehen auf die Straße mit neun Gemeinden aus der Allianz. Und wir laden dort drei Tage lang Leute in die Maya ein, zu einem Grill zu grillen, und Musik wird es geben, und wer will, kann dann auch sprechen, aber niemand muss sprechen. Wir gehen einfach mal raus und laden Leute ein, in so einen Raum des Himmels zu kommen, den wir, das hört sich jetzt blöd, ein Raum des Himmels, gell? So eine himmlische Atmosphäre. Weißt du, wenn Menschen, wenn Christen zusammen sind, dann kann man merken, dass da was anders wird. Und Leute einfach merken, hey, was ist hier los? Was ist das für eine Musik? So, Rettung. Und wir beten, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass sie Jesus kennenlernen und gerettet werden. Dass sie nicht mit untergehen, wenn diese Erde mal untergeht. Und ihr Lieben, die Welt wird untergehen. Bin ich jetzt ein Untergangsprophet? Nein. Die Bibel hat es beschrieben. Diese Welt wird nicht halten und wir spüren, dass sie nicht hält. Gott wird noch einmal kommen. Er wird noch mal seine Gnade in dieser Welt zeigen. Es wird so ein Friedensreich geben, das Jesus noch aufbaut. Aber letzten Endes wird diese Erde, so wie sie jetzt ist, nicht bestehen. Wie cool ist es, dass ich dann weiß, ich werde mit Jesus in der Ewigkeit leben. 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg, erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Deshalb ist das Schwert des Geistes, welches ist Gottes Wort, nimm darauf Bezug, du kriegst Wort und Geist nicht auseinander. Ich kenne ja manche Menschen, die sind ganz stark im Geist. Sie nehmen für sich den Geist in Anspruch. Und der Geist hat mir gezeigt und der Geist hat gesagt. Aber wenn ich dann prüfe, was der Geist gesagt hat, dann finde ich das nicht im Wort Gottes. Und dann ist für mich ein falscher Geist. Ist deine Seele oder was auch immer. Wort und Geist gehören zusammen. Es ist das Schwert des Geistes, welches ist Gottes Wort. Es ist ein Schwert, das der Heilige Geist gibt. Und es ist das Wort Gottes. Wir haben im Wort Gottes ein Schwert, aber ich kann es mir auch nicht beliebig nehmen. Ich kann auch nicht einfach sagen, es nehme ich alles, was hier ist, gehört mir, nehme ich für mich in Anspruch, so ist es. Nein, es muss Gottes Geist dir geben. Es muss Gottes Geist sein. Und hier hoffe ich, dass ich heute etwas mit auslösen kann, weiter zu verstärken, diese Sehnsucht nach mehr von Gottes Geist. Gottes Geist gibt uns ein Wort. Das Wort tötet, der Geist macht lebendig. Das Wort alleine kann uns in Gesetzlichkeit, in Verdammnis bringen, aber der Geist Gottes wirkt es. Wir brauchen beides. Und ich hoffe, das kommt in diesem Wort, in diesem Bild jetzt zum Ausdruck. Und schau mal, wie gut ist es zu wissen, wenn es zum Beispiel in meinem Leben kommt, Ralf, du bist nicht gut genug, und Menschen sagen dir das vielleicht auch, du bist nicht gut genug, und ich weiß aber, ich habe ein Wort Gottes dagegen zu setzen. Ja? Ich weiß, Jesus ist gut und ich bin mit ihm im Bund. Ja? Dann kann ich auch dort hinein, aber wie mit einem Schwert, ich kann dieses Negative angehen. Ich kann proaktiv gegen Negatives, auch gegen Lügen, die mein Leben versuchen niederzudrücken, angehen. Wir haben im Wort Gottes ein Schwert, das Gottes Geist uns geben will. So, und jetzt noch einen letzten Vers, bevor wir ins Abendmahl gehen. Und mit dem gehen wir dann auch in das Abendmahl. Römerbrief 8. Kapitel, Vers 37. Paulus erlebte in seinem Leben extreme Widerstände. Ja. Und er spricht von Not, von Angst, von Verfolgung, von Hunger, von Entbehrung, von Lebensgefahr, vom Schwert des Henkers. Wir wissen, Paulus wurde gekreuzigt, gesteinigt. Ja, wir haben so eine Gruppe von 55 aufwärts. An Hildegard Schliens schreibt an diese Leute immer einen Brief, und sie hat den großen Visionär Paulus in dem Brief gerade beschrieben, fand ich so witzig. Ja, Paulus war ein ganz großer Visionär und ein Mensch, der unfassbar viel bewegt hat, aber er wurde gesteinigt, der hat Verfolgung erlebt, der hat Bitterkeit erlebt, der hat Hunger erlebt, der hat Hitze erlebt, der hat auch Reichtum erlebt, er hat die ganze Bandbreite des Lebens erlebt, alle Schwierigkeiten, und er sagt dann, ja, eigentlich sind wir ständig vom Tod bedroht. Vers 36, 8. Kapitel. Ihr könnt das 8. Kapitel ruhig mal lesen. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und jetzt kommt der Vers. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Wow! Egal, was noch kommt, egal in welche Zeit wir hineingehen als Gesellschaft, eins steht fest, in all dem tragen wir, wenn wir mit Jesus verbunden sind, einen überwältigenden Sieg davon. Ist das so ein, ist es Überleben? Ist es nicht mehr? Die Elberfeld-Übersetzung sagt, wir sind mehr als Überwinder. Wir überwinden weit. Schau, in Gott, im Bund mit ihm ist die Möglichkeit, wenn Paulus das schreibt und er hat es vorgelebt, dann dürfen wir uns ihm als Vorbild nehmen und tatsächlich sagen, okay, wenn es mir nicht gut geht, ich schaue den Helm nicht nur an und ich weiß nicht nur, dass er da steht, ich trainiere es, den Helm aufzusetzen. Ich gewöhne mich daran, wie es sich anfühlt. Am Anfang, als ich meinen Stahlhelm auf dem Kopf hatte, oh meine Güte, als Soldat, das drückt ohne Ende, sage ich dir. Aber dann, wenn du ein paar Kilometer gegangen bist, irgendwann, oder die Schuhe, am Anfang schmerzten die Schuhe. Aber gewöhnen wir uns an diese Wahrheiten Gottes, nehmen wir sie für uns, machen wir uns damit vertraut. Wir tragen einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Du darfst gerne spielen. Wie hat er uns geliebt? Er liebt uns, indem er sein Leben gegeben hat. Deshalb steht hier auch das Kreuz vor diesem Helm. Hier ist der Sieg errungen. Hier ist er vollbracht. Hier hast du eine Möglichkeit, ganz praktisch in deinem Leben diesen Sieg anzuwenden, zu nehmen. Und wir gehen in der Haltung jetzt rein ins Abendmahl. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn für uns hergegeben hast. Danke, dass wir heute hier stehen dürfen und wissen, wir sind gerecht gemacht. Auch wenn manches Unrecht an uns ist, viel Unvollkommenes, viele Fehler, wir sind gerecht gemacht durch dich. Du hast den Sieg errungen. Jesus, du hast ausgerufen, es ist vollbracht. Und ich danke dir, dass wir uns jetzt auf deinen Sieg stellen dürfen. Dass wir mit dir zu Siegern werden. Dass wir mit dir in einer Siegestruppe leben. Ich danke dir, dass du lehrst, unseren Geist, unsere Hände, mit unserem Leben in diesem Sieg zu leben. Dass du uns lehrst, dass wir stehen können, wenn Not, Gefahr, Leid, Schwierigkeiten in unser Leben kommen. Ich bete für uns als Gemeinde, dass du uns stark machst, in deiner Stärke. Vergib uns eigene Stärke, vergib mir eigene Stärke. Wir wollen das lernen, ich will das lernen immer mehr, stark zu werden in deiner Stärke. Und wenn du jetzt gerade die Augen geschlossen hast, ich will es dir einfach nochmal so vor Augen führen, weißt du, es beginnt mit diesem Gürtel der Wahrheit. Er ist die Wahrheit, er umgibt dich. Und dann der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Er ist deine Gerechtigkeit. Er macht dich gerecht. Diese Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Er ist der Friedefürst. Er wird dich führen in der Verkündigung des Friedens. Er wird dir zeigen, was Friede bedeutet. Dieses Schild des Glaubens. Er bewirkt den Glauben. Er ist es. Es ist sein Glaube. Es ist sein Vertrauen in dich, was in uns das Vertrauen wieder auslöst. Er bewirkt den Glauben, er hilft zum Wollen und er hilft zum Vollbringen. Es ist er und der Helm des Heils, er ist das Heil. und das Schwert des Geistes. Er ist das Wort und das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. Diese Rüstung ist nichts anderes wie er, Jesus. Und sie anzuziehen heißt nichts anderes wie nah zu ihm zu kommen und ihm hinterherzugehen, ihm zu folgen, mit ihm unterwegs zu sein, auf ihn zu hören und mit ihm diese Welt zu verändern, zu einem besseren Platz zu machen, sich nicht unterkriegen zu lassen, zu stehen, wenn schwierig wird. Ich bete, dass genau das heute im Abendmahl von uns ergriffen werden kann. Ich bete für jeden von uns, dass jeder zumindest an einem Teil merkt, da bin ich angesprochen und dort will ich wachsen. Ich will näher zu dir, Jesus, ich brauche mehr von dir. Ich brauche deinen Schutz. Und vielleicht sind auch manche da, die heute sagen, okay, ich will aggressiver werden. Ich bin nicht damit zufrieden, dass so wenig Menschen in Esslingen dich kennen, dass die Kirchen so leer sind. Ich stehe hier auf, dass die Kirchen wieder voll werden in Esslingen und dass Esslingen gerettet wird, dass eine Erweckung in Esslingen stattfindet. Ich bete für unseren Move. Vielleicht betest du wie mit Schwertworten, Worten, die Dunkelheit zerschneiden, Worte, die falsche Gedankengebäude auflösen, Worte, die zeigen, wo Seele ist und wo Geist ist. Worte, die scharf sind, die einschlagen, die Einschlagskraft haben. Vielleicht lernst du es, du bist herausgerufen, so zu beten.